Casey, Rans bester Freund, der nach der Hochzeit zu seiner Frau gezogen ist, taucht immer wieder in Rans Gedanken auf. Die beiden hat über viele Jahre eine Leidensgemeinschaft verbunden. Beide haben mit Depressionen und Angststörungen zu kämpfen, doch Casey hat den Kontakt zu Ran auf Wunsch seiner Frau abgebrochen. Ich bin Britt Bergen und begrüße Sie zur 14. Folge aus dem Hörbuch Spuren deines Lichts, einem Roman, geschrieben von Sharon Gallo Brown. Ran ist an einem Punkt, wo sie meint, intuitiv zu spüren, dass es Casey nicht gut geht, und so schreibt sie ihm. Der per SMS zurückgesendete hochgestreckte Daumen gibt ihr viel Anlass für Interpretation, und so erlebt man Ran in einer neuen Rolle. Die Rolle, die man bereits von ihrer Mutter Jamie kennt, nämlich die der Außenstehenden, die in Sorgen und Gedanken auch Grenzen überschreitet oder Handlungen vollzieht, die zumindest nicht gesund sind. Parallel dazu geht Ran einen Weg, von dem sie überzeugt ist, dass er ihrer Heilung zuträglich ist. So stimmt sie zu, als ihre Tante Kit sie bittet, verschiedene Kreuzwegstationen zu malen. Während Ran sich immer mehr dem Malen zuwendet, kann es Rans Mutter Jamie nach wie vor nicht lassen, über ihre Tochter und deren Umstände nachzudenken. Was wäre gewesen, wenn sie im Vorfeld gesehen hätte das? Wenn sie sich die Zeit genommen hätte, um... Und sie stoppt ihre Gedanken, denn sie weiß, sie hätte all das, was geschehen ist, nicht verhindern können. Sie muss diesen Gedanken aufgeben. Es liest Tobias Schuffenhauer.
Kapitel 22. Am Abend, als Zoe eingeschlafen, Joel mit seinen Hausaufgaben beschäftigt, Olivia mit Freundinnen ausgegangen und Dylan bei einer Besprechung war, lag Jamie im Bett und las Julianas Offenbarungen von göttlicher Liebe. »So wie die heilige Dreifaltigkeit alles aus dem Nichts erschuf«, schrieb Juliana, »so wird die heilige Dreifaltigkeit alle Dinge gut machen«, die nicht gut sind. Das Kreuz hatte sie überzeugt. Alles, was Juliana in ihrer Vision vom Leiden und Tod Christi am Kreuz gesehen hatte, überzeugte sie von seiner Liebe. Alles, was sie sah, machte ihr deutlich, welche Freude er daran hatte, die Sünde zu sühnen, und wie sehr er sich wünschte, dass die Menschheit begriff, wie groß seine Bereitschaft zu leiden war, um ein für allemal die Vollkommenheit und Leidenschaft der Liebe Gottes deutlich zu machen. Das war es, was Juliana gesehen hatte, dass alle Macht des Feindes sicher in der Hand ihres Freundes dort am Kreuz verwahrt war, dass selbst die größte Arglist und Qual, die der Teufel den Menschen entgegenhielt, schließlich dem größeren Ziel, dem Erlöserwerk Christi, dienen musste. Alles wird gut sein, vertraue ihm in allem. In Julianas Worten schwang fröhliche Zuversicht mit. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es würde sie nicht deprimieren, hatte Ran beteuert. Das Nachdenken über das Leiden Christi tröstete sie. Das hatte sie bereits festgestellt. Vielleicht war das ihr Weg zu tieferer Heilung. Kit habe das erlebt, berichtete Ran, und sie habe keinen Grund anzunehmen, dass sie das nicht auch erleben könne. Jamie blätterte zum Anfang zurück, wo Juliana die ungewöhnlichen Bitten beschrieb, die sie als junge Frau vor Gott gebracht hatte. Zuerst wollte sie Christi Leiden durchleben, sie wollte auf das Kreuz sehen und denselben Schmerz erleben wie diejenigen, die ihn liebten und dabei zusehen mussten, wie er starb. Juliana hatte Gemälde von der Kreuzigung gesehen, sie hatte die Bibelstellen gelesen, sie hatte große Gefühle für die Passion Christi. Aber sie wollte mehr. Sie wünschte sich eine tiefere Dankbarkeit für das, was Jesus für sie erlitten hatte, eine tiefere Hingabe. Und so bat sie um diese Gnade. Sie bat Gott auch um eine Krankheit, die sie an den Rand des Todes bringen würde. Sie wollte jede Facette körperlichen, geistigen, emotionalen und geistlichen Schmerzes erleben, sich all ihren Ängsten vor dem Sterben stellen, damit sie anschließend aus einem größeren Glauben heraus leben konnte, bis sie nach Hause ging zu ihrem Herrn. Und dann bat sie Gott um drei Wunden. Die Wunde der Reue, die Wunde des Mitgefühls und die Wunde der Sehnsucht, ihm immer näher zu kommen. Jamie klappte das Buch zu. Wren bat Gott nicht um eine Krankheit. Sie bat nicht um eine geheimnisvolle Vision. Aber sie wollte den Schmerz und das Leiden Christi besser verstehen lernen. Und Kit würde auf dieser Reise an ihrer Seite sein. Sie war nicht allein. Angesichts dessen, was die anderen Frauen am Morgen erzählt hatten, würde wahrscheinlich jede von ihnen die Sorgen wegen ihrer Kinder gegen Jamies Sorgen um eine Tochter eintauschen, die sich in ihrer Schwachheit nach Jesus ausstreckte und sich nach mehr von ihm sehnte. Jamie legte das Buch auf den Nachttisch, dann öffnete sie ihre Hände und ließ ihre Ängste los. Wieder einmal. Kapitel 23. Vielleicht hatte Vincent richtig gelegen mit dem Ansatz, dass es möglich war, die Gegenwart Christi darzustellen, ohne Jesus selbst abzubilden. Vielleicht sollte sie das auch tun. Es war gut, dass sie knapp 4 Monate Zeit hatte für die Bilder der einzelnen Stationen. Bevor Wren auch nur beginnen konnte, mit den biblischen Texten zu beten, musste sie ihre Technik verbessern. Und wenn Vincent davon überzeugt gewesen war, dass er sich als Künstler weiterentwickeln konnte, indem er die alten Meister kopierte, dann sollte sie das vielleicht auch mal probieren. Durch Farbe, durch Symbole, durch Linien und Komposition könnte sie vielleicht seine Gegenwart andeuten, ohne ihn zu zeigen. Die Gemälde würden vermutlich abstrakter werden als das, was sie sonst malte, aber wenn sie das einfach mal probierte, konnte sie vielleicht etwas Übernatürliches einfangen. Wren fragte sich, ob Kit wohl mit ihrer Idee einverstanden wäre. Kit hatte angeboten, Wren die Werke des anderen Malers zu zeigen, aber sie wollte sich dadurch nicht beeinflussen lassen oder sich entmutigen lassen von der Tiefe und Brillanz seiner Bilder. Sie musste jede leere Leinwand ohne Druck oder Erwartung angehen und sehen, was dabei herauskam. Und um ohne Druck malen zu können, hatte sie Kit gesagt, wolle sie kein Geld dafür nehmen. Nicht bis sie den Eindruck hatte, dass die Gemälde ihr Geld wert waren. Wenn Kit ihr das Material zur Verfügung stelle, würde das für den Augenblick reichen. Sie habe ihr schon so viel geschenkt.
»Wie wäre es mit einer Mittagspause?« rief Kit aus dem Flur. »Kannst du kurz unterbrechen?«
»Sicher.« »Ich hatte die Sandwiches mit Erdnussbutter satt«, erklärte Kit. »Und da dachte ich mir, wir gehen zur Abwechslung mal zum Essen ins Restaurant. Wie wäre es mit dem Corner Nook?« Ihre Mutter hatte ihr einen Scheck für die Wehmut-Kopien geschickt und das Corner Nook war nicht so teuer, darum... »Ich lade dich ein«, sagte Kit und legte den Arm um Wrens Schulter. »Wenn du im Augenblick schon kein Geld von mir annimmst, dann musst du dich wenigstens ab und zu mal von mir zum Essen einladen lassen. Mäzene müssen sich um ihre Künstler kümmern.« Wren spürte, wie sie errötete. »Danke«, sagte sie und folgte Kit zu deren Wagen. Bei Suppe und Sandwiches erklärte Kit Wren, sie könne aus 14 Bibelstellen wählen, angefangen von Jesu Kampf im Garten Gethsemane bis zu dem Bericht, wie er ins Grab gelegt wurde. Normalerweise würden sie jedes Jahr 8 Texte auswählen, aber sie seien auch offen für mehr. »Ich werde meine Notizen durchsehen und eine Liste mit Texten zusammenstellen, die wir in den vergangenen 20 Jahren ausgewählt haben. Nein, das waren ja mehr. Es sind fast 30 Jahre.« Sie rieb ihre Stirn. »Manchmal vergesse ich, wie alt ich bin. Eigentlich ein gutes Zeichen, oder?« Wren nickte und biss in ihr Veggie-Panini. Sie hatte ganz vergessen, wie köstlich ein gegrilltes Sandwich schmecken konnte. Als sie noch im Betelhaus gearbeitet hatte, war sie häufiger mit Freunden zum Essen ausgegangen und hatte die meisten dieser Mahlzeiten ganz selbstverständlich hingenommen. Und auch die Freundschaften. Erstaunlich, wie schnell man aus dem Leben anderer Menschen herausfallen konnte, wenn man nicht das Geld hatte, auszugehen. Erstaunlich war auch, dass sich abgesehen von ihrer Familie und ihrer Pastorin niemand die Mühe machte, zu fragen, wie es ihr ging. Nicht, dass sie jemand anderem als ihren engsten Vertrauten die Wahrheit anvertrauen würde, aber es wäre schön, wenn wenigstens mal jemand nachfragen würde. Die Wahrheit tat weh und würde wohl immer wehtun. Casey war ihr einziger wahrer Freund und Vertrauter gewesen. Die anderen kannten weder ihren Kampf noch die Dunkelheit. Sie wussten nicht, wie verzweifelt Wren einen Menschen brauchte, den sie mitten in der Nacht anrufen konnte, wenn sie wieder einmal eine Panikattacke hatte, von der sie nicht glaubte, dass sie überleben würde. Sie wussten es nicht. Das war nicht ihre Schuld.
Wren hatte ihnen nichts davon erzählt. Die meisten hatten keine Zeit und keine Kapazitäten für die Begleitung eines Menschen mit ihren Bedürfnissen. Und die meisten Menschen mit ihren Bedürfnissen mussten sich ganz allein durchschlagen. Sie hatte ihre Familie, ihre Pastorin, ihre Therapeutin. Das sollte doch reichen. Es musste reichen. Wenigstens war sie nicht mehr allein in ihrer Wohnung. Wenn sie mitten in der Nacht aufwachte, konnte sie um Hilfe rufen und jemand würde kommen. Wenigstens hatte sie das. Dafür konnte sie dankbar sein. Und wie Casey würde Kit sie nicht verurteilen. Sie hatte das selbst erlebt. Sie verstand es. Es war ein kostbares Geschenk, eine Frau an der Seite zu haben, die den Kampf selbst durchgefochten hatte und mitfühlen konnte. Eine Gefährtin im Leid.
Abstrakte Kunst fasziniert mich, sagte Kit, als die Kellnerin ihre Wassergläser auffüllte.
Eine Freundin von mir malt abstrakt, und sie sagte einmal, sie sei immer wieder überrascht von dem, was dadurch zum Vorschein komme. Sie würde barfuß vor eine weiße Leinwand treten, sie malt immer barfuß, um sich bewusst zu machen, dass sie auf heiligem Boden steht, und dann würde sie beten und den Heiligen Geist bitten, sie in Bezug auf Farbe, Form und Gestalt zu führen. Auch in Bezug auf die Struktur. Sie arbeitet gern unterschiedliche Dinge in ihre Gemälde ein, manchmal sogar Gegenstände aus der Natur. Bisher hatte Wren nie darüber nachgedacht, bewusst Dinge aus der Natur in ihre Gemälde zu integrieren. Damit sollte sie vielleicht auch einmal experimentieren. Und barfuß vor eine Leinwand zu treten als eine Form der Anbetung, das würde den richtigen Rahmen bilden für eine betende, offene Haltung. Diese Idee gefiel ihr. Auf einigen von Vincents Gemälden sind Sandkörner zu finden, weil er manchmal am Strand gemalt hat. Und in einem findet sich sogar ein Grashüpfer. Das hat er nicht bewusst gemacht. Er hat halt viel draußen gemalt. Kit lachte. Ein Grashüpfer ist in sein Bild gehopst? Und Vincent hat das nicht bemerkt? Nein, wahrscheinlich nicht. Er befindet sich in einem meiner Lieblingsgemälde, Olivenbäume. Kennst du das? Ich glaube nicht. Wren erzählte, wie sie das Bild zum ersten Mal gesehen hatte, und Kit hörte ihr sehr aufmerksam zu. Wren hatte an einer Konferenz in Kansas City teilgenommen. Eine Nachmittagsveranstaltung hatte sie ausfallen lassen, um dem Nelson Atkins Museum einen Besuch abzustatten. Als sie vor Vincents Olivenbäumen stand, hatte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten können, und es war ihr egal gewesen, ob die anderen im Ausstellungsraum das mitbekamen. Ich hatte beinahe das Gefühl, ich müsste meine Schuhe ausziehen, wie du eben gesagt hast, als würde ich auf heiligem Boden stehen. Und ich begriff nicht so richtig, warum dieses Gemälde einen solchen Eindruck auf mich machte. Erst später konnte ich das einordnen, als mir bewusst wurde, dass Vincent an den Garten Gethsemane gedacht hatte, als er das Bild in der Anstalt malte. Und es war, als wären all seine tiefen Emotionen geradewegs in die Leinwand geflossen und würden ihre Hände nach mir ausstrecken und mich berühren. Es war nicht das erste oder letzte Mal gewesen, dass Wren beim Anblick eines seiner Gemälde geweint hatte.
»Ich würde es mir gern ansehen«, bemerkte Kit, »und ich habe den Eindruck, dass es sehr wichtig für dich sein könnte, dich damit zu beschäftigen, vor allem wenn du selbst vielleicht ein Bild zum Garten Gethsemane malen willst.«
Sobald sie wieder im Einkehrzentrum waren, holte Wren eines ihrer Kunstbücher aus ihrem Atelier und zeigte Kit einige von Vincents Olivenhainen, die er während seines Aufenthalts in der Nervenheilanstalt gemalt hatte. Sie deutete auf das Gemälde, das sie sich in Kansas City angeschaut hatte. »Das ist das Bild, von dem ich dir erzählt habe, das mich zum Weinen gebracht hat.« Kit nahm das Buch zur Hand, um sich das Bild genauer anzusehen.
»So viel Bewegung und Gefühl. Ich kann gar nicht sagen, ob es aufwühlend oder freudvoll ist.«
Sie hielt inne.
»Vielleicht beides.«
»Ja«, dachte Wren, »das war die Schönheit dieses Bildes, die Verflechtung von intensivem Pathos und atemberaubender Strahlkraft. Es war chaotisch und brennend und wirbelnd und herrlich.«
»Und was ist mit dem hier?«, fragte Kit und deutete auf die linke Seite.
»Die roten, oder sind das orangefarbene Kleckse?« Wren beugte sich über das Buch.
»Wildblumen, denke ich. Vielleicht Mohnblumen?«
»Sie sehen aus wie Blutstropfen«, murmelte Kit.
»Glaubst du, das war Absicht?«
»Ich weiß es nicht.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Das kam mir in den Sinn, weil du eben erzählt hast, dass er über Gethsemane nachgedacht hat. Wren nickte. Er war frustriert von einigen der Bilder von Christus im Garten, die seine Freunde Paul Gauguin und Émile Bernard gemalt hatten. Er sagte, sie hätten die Szene nicht richtig erfasst, was immer er damit meinte. Vielleicht hatten sie die Leidenschaft nicht richtig eingefangen. Zu Bernard sagte er, ein Maler könne Pein ausdrücken, ohne Gethsemane naturgetreu darzustellen. Pein ist ein gutes Wort, erwiderte Kit. Ich spüre sie in diesem Bild. Etwas Aufgebrachtes und Sehnsüchtiges. Vielleicht sogar etwas sich Windendes. Es ist, als ob er die Gegenwart Jesu, der dort im Garten mit sich kämpft, offenbart, ohne ihn abzubilden. Wrens Kehle begann zu brennen. Kit verstand es. Sie sah es. Sie fühlte es. Sie wusste es. Ja, flüsterte Wren. Genau so ist es. Am Abend, nachdem Kit zu Bett gegangen war, las Wren in ihrem Zimmer den Bericht von Jesus im Garten Gethsemane, wie er im Markus-Evangelium beschrieben war. Hatte Jesus eigentlich schon ein anderes Mal etwas für sich erbeten? Es war eine so einfache Bitte. Er war überwältigt von Trauer. Das Lexikon auf ihrem Smartphone besagte, dass das griechische Wort eigentlich eingehüllt bedeutete. Und er bat seine engsten Freunde, an seiner Seite zu bleiben. Ich bin am Ende meiner Kraft. Bitte bleib bei mir. Aber nicht einmal das schafften sie. Sie konnten nicht wach bleiben. Niemand teilte seine Pein. Niemand spendete ihm Trost. Er war allein mit seinen Kämpfen, verlassen, noch bevor sie tatsächlich die Flucht ergriffen. Wren legte ihr Telefon beiseite. Im Augenblick konnte sie nicht weiterlesen. Kapitel 24. So sehr sich Wren am Freitagmorgen auch gewünscht hätte, sie könnte einfach im Bett bleiben. Am Abend würde eine Gruppenveranstaltung im Einkehrzentrum stattfinden und die Waschräume mussten gereinigt werden. »Wir schaffen das auch allein, wenn du dich nicht fühlst«, hatte Kit gesagt. Aber Wren vermutete, dass wir ich bedeutete, und auf keinen Fall würde sie zulassen, dass Kit ihren Tag der Vorbereitung damit verbrachte, Toiletten und Waschbecken zu reinigen. Wren verlängerte den Griff ihres Staubwedels, um auch die Spinnweben in der Ecke zu erreichen. Anschließend staubte sie die Bilderrahmen im Flur ab. Wenigstens war es für niemanden lebenswichtig, dass sie funktionierte, geistig oder emotional. Das war ein Geschenk. Sie wäre bestimmt nicht in der Lage, die Risikofaktoren wie ein Kind richtig einzuschätzen, aber sie konnte Staub wischen und die Böden putzen, ohne jemanden in Gefahr zu bringen. Vincent hatte Theo gegenüber häufig zum Ausdruck gebracht, dass es den Patienten in der Anstalt gut getan hätte, wenn man ihnen etwas zu tun gegeben hätte. Schon die einfachsten Aufgaben hätten ihnen das Gefühl gegeben, etwas Sinnvolles zu tun. All das gehört im Augenblick zu ihrem Heilungsprozess, hatte Dawn Wren bei ihrem wöchentlichen Termin erinnert. Auch wenn es erstmal nur ein Teilzeitjob ist, es hilft ihnen, sich wieder an einen normalen Tagesablauf zu gewöhnen. Wann immer Dawn sie dafür lobte, dass sie Alltagsdinge bewältigte, wie duschen, sich anziehen, regelmäßig essen oder rechtzeitig zu Bett zu gehen, kam sie sich vor wie ein kleines Kind. Aber wenn sie darüber nachdachte, wie eingeschränkt ihre Fähigkeiten im Augenblick tatsächlich waren, setzte sie dadurch nur eine Abwärtsspirale von Schuld- und Schamgefühlen in Gang, die ihr nicht gut taten. »Oh, du bist aber sehr gründlich«, sagte Kit, als sie aus ihrem Büro kam. »Danke, dass du die alten Schätzchen abgestaubt hast.« Kits Blick wanderte durch den Flur. »Wenn ich es recht bedenke, bräuchten wir eine größere Vision dafür, wie wir Kunst in dieses Gebäude integrieren können.« Nicht nur im Flur, sondern im ganzen Haus. Das könnte eine immerwährende Gelegenheit für Gebet und stille Betrachtung sein, nicht nur einmal im Jahr während der Karwoche. Was meinst du? Eine tolle Idee. Gut, dann lass uns später darüber reden und gemeinsam überlegen, wie wir das umsetzen können. Sie drückte Wrens Schulter. Siehst du, wozu du mich inspirierst? Ich bin so froh, dass du hier bist. Danke. Nein, wollte Wren widersprechen. »Du siehst das ganz falsch. Ich bin diejenige, die...« Aber Kits mitfühlendes Lächeln unterbrach ihren Gedankengang. »Kit, verstand es. Sie verstand alles. Danke, murmelte Wren und widmete sich wieder dem Staubwischen. Man nennt das Visio Divina, erklärte Kit, während sie ihre Sandwiches in der Halle verspeisten. Das ist lateinisch für heiliges Sehen. Wie die Lectio Divina, das langsame betende Lesen und Nachdenken über eine Bibelstelle, nur mit Bildern. Wren fegte mit den Händen die Krümel in ihre Serviette. Zum Beispiel, als du die Wildblumen im Olivenhain gesehen und an Jesus gedacht hast, der im Garten Gethsemane Blutstropfen geschwitzt hat. Genau, es geht darum, dass die Kunst uns Wege des betenden Nachdenkens eröffnet und dass wir beim Betrachten von Kunstwerken Einzelheiten wahrnehmen, die uns anrühren oder etwas, das uns tröstet oder aufwühlt. Das kann eine Figur in einem Gemälde sein oder die Verwendung von Licht oder Farbe oder Struktur oder Form. Alles, was unsere Aufmerksamkeit erregt und uns zum Nachdenken bringt. Jedes Detail, das uns zur Begegnung mit Gott einlädt. Wren praktizierte das schon viele Jahre. Sie hatte nur nicht gewusst, dass es einen lateinischen Begriff dafür gab. Sogar die Auswahl der Fotos für die Lebenscollage in Glenwood war eine Art Visio Divina. Oder konnte es sein, wenn man die Bildauswahl mit stillem Gebet kombinierte? Hast du schon mal eine Lebenscollage mit Fotos gemacht? Fragte Wren. Ähnlich wie eine Gebetscollage? Vielleicht. Diesen Ausdruck hatte Wren noch nie gehört. Du schneidest verschiedene Fotos oder Worte aus Zeitschriften aus und siehst, welche zu dir sprechen, und dann klebst du diese Fotos auf Pappe auf. Diese Übung biete ich manchmal bei Gebetsseminaren an, erklärte Kit. Ich habe Ordner mit Hunderten von Bildern, die nach Themen sortiert sind. Ich lege eine Auswahl daraus auf den Tisch, mische sie und bitte die Teilnehmer zu beten und dann zu sehen, welche Bilder ansprechend oder abstoßend für sie sind. Vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht hole ich die Ordner für das Seminar am Wochenende nochmal hervor und kaufe Klebestifte. Sie griff nach ihrem Telefon. Ich sollte mir besser eine Erinnerung machen, bevor ich es wieder vergesse. Wren sah Kit beim Tippen zu. Wir haben diese Übung in Glenwood gemacht. Die Sozialarbeiterin ließ uns Bilder aussuchen und zusammenstellen, um zu sehen, ob dadurch ein bestimmtes Thema zum Vorschein kam. Damals hatte Wren nicht die Kraft gehabt, eingehender darüber nachzudenken. Vielleicht sollte ich das noch einmal probieren. Wir können das zusammen machen, wenn du möchtest, an einem ruhigen Abend zu Hause. Gern, klingt gut. Danke. Kit legte ihr Telefon zur Seite. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie die Collage zusammenpasst, wenn wir Überflüssiges abschneiden. Und die Dinge, die wir wegschneiden, sind dabei genauso aufschlussreich und wichtig wie die Dinge, die wir behalten. Wren schaute sie verblüfft an. Wieder ein Bild, über das sie nachdenken musste. Alles, was in ihrer gegenwärtigen Lebenscollage zu fehlen schien, was weggeschnitten worden war, darüber musste sie unbedingt nachdenken. Nur, dass Wren nicht selbst bestimmt hatte, was abzuschneiden und zu entsorgen war, ein anderer hatte die Schere in der Hand gehalten. Das war ihr beständiger Schmerz, und das meiste von dem, was ihr geblieben war, schien ein chaotisches Durcheinander zu sein, nicht um ein bestimmtes Thema herum organisiert. Außer vielleicht Verlust. Seltsam, wie die Bilder, die blieben, gleichzeitig offenlegten, was verloren gegangen war. Dawn hätte Wren bestimmt Mut gemacht, weiter darüber nachzudenken.
Der Glaube, das heißt sich dem Herrn anvertrauen, und die Kunst werden für Wren immer deutlicher zum Weg heraus aus ihrer Depression. Dass sie in ihrer Tante Kit eine Gefährtin im Leid findet, hilft ihr zusätzlich sehr. Sie hörten die 14. Folge des Hörbuchs Spuren deines Lichts, einem Roman geschrieben von Sharon Gallo Brown. Ein weiterer Gefährte im Leid tritt in der nächsten Folge wieder in Wrens Leben. Was das für die junge Frau und ihren Heilungsprozess bedeutet, das hören Sie, gelesen von Tobias Schuffenhauer, in der nächsten Folge der gekürzten Hörbuchfassung, die als vollständiges Hörbuch und Buch bei Gerd Medien erschienen ist.